Um Welten besser.
Euer Umweltpodcast mit Frieda
und Lia.
Hallo und herzlich willkommen zur vorerst tatsächlich letzten Folge unseres Podcasts Um Welten besser. Wir begrüßen euch und freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute dreht sich alles um das Thema grüne Stadt. Und was ist das eigentlich genau? Das erfahrt ihr auf jeden Fall, also bleibt dran. Die grüne Stadt ist die Stadt der Zukunft, denn rund 7,7 Millionen EinwohnerInnen leben in Deutschland in den großen Ballungsräumen Berlin, Hamburg, München und Köln, Tendenz steigend. 2050 werden weltweit mehr als 70%, in Deutschland sogar mehr als 80% der Bevölkerung in Städten leben. Viele Leute wollen auch nicht mehr pendeln und ziehen deshalb in Großstädte. Aber diese sind oftmals nicht darauf ausgelegt und die Grünflächen, die wenigen, die es noch gibt, müssen Wohnblöcken weichen. Das ist ja nicht gerade grün. Lea, wenn du dir eine grüne Stadt vorstellst, wie sieht die denn aus? Also, wenn ich da durchlaufe, wie kann ich mir die vorstellen?
Also, in meinen Träumen sieht es so aus, dass da relativ wenige Autos rumfahren, sondern dass es viel Platz für Fußgänger und Fahrradfahrer und eben nachhaltige Fortbewegungsarten gibt, dass es viele Grünflächen und Parks gibt, dass man auch irgendwie viele Pflanzen, Bäume und vielleicht auch begrünte Hausdächer oder Fassaden hat. Also, dass es einfach nicht so eine Betonwüste ist, wie man es heute vor allem in den Innenstädten sehr oft hat. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Sachen, die mir dazu einfallen. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, gerade Frankfurt könnte meines Wunsches nach noch ein bisschen grüner sein. Ich hoffe, dass Frankfurt, wenn es eine grüne Stadt wäre, in der Zukunft noch mehr Parks hätte, dass vielleicht die Hochhäuser, die in Zukunft noch gebaut werden, begrünt sind. Das heißt, entweder an der Außenfassade oder auch mal schön an den Balkonen oder oben auf der Dachterrasse, wenn die Hochhäuser nicht ganz so hoch sind. Und vielleicht auch Vorgärten, wo Blumen ranken oder einfach auf Straßeninseln in der Mitte. Ich hoffe, dass die Fahrradwege breiter werden und die Menschen einfach mehr Fahrrad fahren. Ja, und ein paar mehr Springbrunnen fände ich irgendwie auch ganz cool.
Ja, also man sieht, es ist uns auf jeden Fall wichtig, dass wir auch in Zukunft lebenswerte Städte haben. Und dafür sind grüne Städte eben ein Konzept. Was genau versteht man denn jetzt eigentlich unter einer grünen Stadt oder Green City? Die zeichnet sich aus durch die Versorgung mit erneuerbaren Energien, durch eine emissionsfreie Mobilität und durch nachhaltige Konzepte für grünes Leben in der Stadt. Und in einer grünen Stadt werden viele Probleme, die eben durch diese Urbanisierung und auch den Klimawandel entstanden sind, auf natürliche Art und Weise gelöst. Und was man sich genauer darunter vorstellen kann, das erzählt uns Frieda jetzt nochmal. Was gehört denn zu grünen Städten und warum sind die eigentlich vorteilhaft?
Grüne Städte sind definitiv die Städte der Zukunft, denn die Grünflächen dienen auch als Naherholungsgebiete. Die schärfen nämlich das Naturbewusstsein und bieten einen Freiraum für Sport und Freizeit. Die Stadtbegrünung fungiert aber auch als natürliche Klimaanlage. Sie reduziert CO2- und Feinstaubbelastung durch Bäume und Pflanzen. Sie fördert aber auch die Gesundheit, denn statt für einen Spaziergang erst raus aufs Land fahren zu müssen, sind Parks, Grünflächen und Gartenanlagen eine super Alternative in Innenstädten, um sich an der frischen Luft zu bewegen. Außerdem werden auch Extremwetterereignisse gedämpft und Klimaschutzziele können so schneller erreicht werden. Tiere und Pflanzen finden in der Stadt vielfältige Lebensräume durch die grünen Oasen. Dadurch wird auch die Artenvielfalt, also die Biodiversität, erhalten. Und durch die Nutzung von Regenwasser bleibt der städtische Wasserhaushalt stabil. Denn große Grünflächen fungieren auch als Schwamm, da sie viel Wasser aufnehmen können und so vor Hochwasser und Überschwemmungen helfen können. Und zu guter Letzt, mehr verkehrsberuhigte Zonen sorgen für mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer und somit für weniger umweltbelastende Mobilität.
Ja, und eine Möglichkeit, die Stadt grüner zu gestalten, wollen wir uns heute noch mal ein bisschen genauer anschauen. Das ist das Urban Gardening. Und Frieda, was versteht man darunter?
Von urbaner Landwirtschaft, eben Englisch dem Urban Farming oder Urban Gardening, wird geredet, wenn freie Flächen innerhalb von Städten oder eben auf dem eigenen Balkon zum Anbau von Nutz- und Zierpflanzen verwendet werden. Dabei stehen die gemeinschaftliche und nachhaltige Bewirtschaftung der Gemüse-, Obst-, Blumen- oder Kräutergärten, außerdem eine umweltschonende Produktion und ein bewusster Konsum der landwirtschaftlichen Erzeugnisse im Vordergrund. Aber woher kommt denn Urban Gardening, Lea?
Es gibt zwei ganz nette Geschichten, woher das Urban Gardening eigentlich kommt. Geschichte Nummer eins ist, dass es aus dem Kuba der späten 1980er Jahre heraus sich entwickelt hat, weil nach dem Ende der UdSSR gab es keine günstigen Erdöllieferungen mehr an Kuba und deswegen musste die Landwirtschaft umgestellt werden. Man musste eben komplett ohne fossile Energieträger dann in der Landwirtschaft auskommen. Und deswegen haben die Leute einfach angefangen, ihr Gemüse in den Städten anzubauen, weil sie sich ja auch von irgendwas ernähren mussten. Und die andere Geschichte, die man sich erzählt, ist, dass es in New York der 70er Jahre entstanden ist. Da haben Leute also auch angefangen, Gemeinschaftsgärten zu gründen. Und das war dann irgendwie so ein alternatives Öko-Projekt, so ein bisschen, wo man versucht hat, gärtnerische, ernährungspolitische, ökonomische, soziale und künstlerische Fragen miteinander zu verbinden und daraus eine Alternative zu gängigen Lebensmodellen zu schaffen. Also so ein bisschen was Modernes, Fortschrittliches. Und diese Idee verbreitete sich dann auch rasch in ganz Nordamerika. Letztendlich kann man es jetzt nicht genau sagen, wo das herkommt, aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es sich mittlerweile auch weltweit ausgebreitet hat und viele Anhänger gefunden hat.
Und es ist natürlich auch in Frankfurt angekommen. Seit 2019 gibt es die GemüseheldInnen, ein gemeinschaftlicher Permakulturgarten. Ich habe mich mit Juliane Rank, einer der beiden Gründerinnen, getroffen und wir erzählen ein bisschen über Urban Gardening und Urban Farming. Hallo Juli, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Du bist eine von zwei Gründerinnen von GemüseheldInnen, einem Urban Gardening Projekt aus Frankfurt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen über dich und euer Projekt erzählen.
Unser Projekt GemüseheldInnen in Frankfurt hat von Anfang an das Ziel gehabt, gemeinschaftlich urbane Landwirtschaft nach Frankfurt zu bringen. Deswegen sagen wir auch immer, wir machen eigentlich Urban Farming und nicht Urban Gardening, weil Urban Gardening ist meistens nicht so auf Ertrag ausgelegt, aber wir haben wirklich den Fokus, wir wollen möglichst viele BürgerInnen ernähren in der Stadt und wir wollen der Stadt wieder ein Stück Ernährungssouveränität zurückgeben. Und wir gärtnern im Moment mit über 200 Personen in 17 Gärten insgesamt in Frankfurt.
Es gibt ja einen Unterschied zwischen Urban Gardening und Urban Farming. Was genau kann ich mir denn zwischen den beiden verschiedenen Arten vorstellen?
Also Urban Gardening spielt sich meistens in Hochbeeten eher ab und ist oft auch eine sehr sozial geprägte Bewegung, also Nachbarschaft, Zusammenkünfte, dass man gemeinsam was macht. Es hat auch einen pädagogischen Aspekt oft und es wird aber nicht nur Gemüse angebaut oder nicht nur Essbares, sondern auch Blumen. Da geht es einfach darum, dass man gemeinsam was anpflanzt, so in der Stadt. Und beim Urban Farming ist schon der Fokus sehr auf dem Ertrag. Da versucht man auf möglichst kleiner Fläche möglichst viel anzubauen und wirklich auch StadtbürgerInnen zu ernähren.
Und jetzt hast du vorhin gesagt, ihr habt schon 200 engagierte Mitmenschen, die euch da wirklich tatkräftig unterstützen und mitgärtnern. Woher kam denn eure Idee zu GemüseheldInnen? Was war eure Inspiration? War das schon auch der soziale Aspekt, dass ihr gemeinsam mit anderen Leuten gärtnern wolltet oder farmen wolltet?
Also um ganz ehrlich zu sein, war unsere Inspiration mehr, wir wollten aktiv was gegen die Klimakrise tun. Das war eigentlich unsere Hauptmotivation und wir gärtnern wahnsinnig gerne. Und dann haben wir überlegt, was können wir denn konkret in unserer Stadt tun? Man denkt ja immer so, mein Gott, die Herausforderungen sind so gigantisch. Der Klimawandel ist schon so weit fortgeschritten und was kann man als Einzelperson überhaupt machen? Und dann kamen wir eben drauf, dass ja Ernährung im Ganzen ein großes Potenzial hat, CO2 einzusparen und besonders dann eben auch der Anbau in der Stadt. Und dass es ganz viele Aspekte eigentlich vereint, die im Klimaschutz wichtig sind. Ich würde sagen, das war unsere Hauptmotivation. Ich persönlich bin eigentlich gar nicht so ein Gruppenmensch oder ich war es vorher nicht. Und ich hätte mir nie träumen lassen, dass es mir Spaß machen würde, mit vielen anderen Leuten zu gärtnern.
Das ist doch aber eine sehr, sehr schöne Erkenntnis, dass es irgendwie auch gemeinsam sehr viel Spaß machen kann. Und bleiben wir mal beim Nachhaltigkeitsaspekt. Was macht Urban Farming denn ganz genau nun nachhaltig? In welchen Punkten also spielt da die Nachhaltigkeit eine große Rolle?
Da gibt es wirklich verschiedene Punkte. Also zum einen werden natürlich Transportwege verkürzt. wenn man das Essen erntet und direkt mit nach Hause nimmt, 50 Meter weiter oder auch wenn es 2 Kilometer sind, ist es was anderes, als wenn das Nahrungsmittel halt schon hunderttausende Kilometer gereist ist oder tausende, sagen wir mal. Der durchschnittliche Einkaufswagen in Deutschland ist ungefähr 200.000 Kilometer gereist. Und wenn man da zumindest beim Obst und Gemüse schon mal ziemlich viele Kilometer einsparen kann, dann ist das auf jeden Fall bedeutsam. Dann kommt natürlich dazu, wir bauen biologisch an, also um genau zu sein, nach Permakulturkriterien. Das heißt, wir benutzen keinerlei Agrarchemikalien, keine Kunstdünger, keine Maschinen irgendwelcher Art. Das heißt, diese Sachen haben natürlich auch alle massive Auswirkungen auf die Klimakrise und auch ansonsten auf die Umwelt. Wir gärtnern sogar so, dass wir versuchen, in der Stadt neuen Humus aufzubauen, neue Biodiversität zu schaffen, ja, einfach wirklich kleine paradiesische Inseln zu schaffen.
Kannst du mir noch mal verraten, was ist denn typisch für einen Permakulturgarten?
Typisch für einen Permakulturgarten ist, dass er sehr vielfältig ist. Man wird einjährige Pflanzen und mehrjährige Pflanzen sehen, also Bäume, Sträucher, Gemüse, Pflanzen. Aber man wird auch zum Beispiel Holzhaufen für Insekten sehen oder Steinhaufen oder einen Käferkeller. Also man versucht im Permakulturgarten quasi ein essbares Biotop zu erschaffen. Und man möchte möglichst viele Arten anlocken, also auch möglichst viele Insekten. Man macht ja dann quasi den Schutz vor Schädlingen, indem man Nützlinge anzieht. Und für diese Nützlinge braucht man natürlich ein Zuhause. Ist zum Beispiel auch immer ein Feuchtbiotop eine ganz tolle Sache. Also eine kleine Wasserstelle, die kann wirklich klein sein, aber es macht einen Riesenunterschied. Das ist das Entscheidende. Und auch bei den einzelnen Elementen, also Gemüse, wird es eine große Vielfalt an Arten geben, aber auch an Sorten. Und es wird häufig mit Mischkulturen gearbeitet. Das sieht also sehr bunt aus und vielleicht auch ein bisschen chaotisch.
Der Ernährungsrat Frankfurt, mit dem hat es ja irgendwie angefangen und ihr habt eure grüne Lunge am Günthersburgpark angelegt. Und mittlerweile ist ja euer Ziel, schon so kleine Permakulturinseln überall aufzubauen.
Bei uns heißt es Permakulturinseln, ein Projekt, was wir mit dem Ernährungsrat zusammen machen. Und wir haben eben begonnen in der grünen Lunge. Das ist sozusagen die Basis der Gemüseheldinnen, wo wir 14 Gärten haben. Und mit den Permakulturinseln wollen wir das, was wir in der grünen Lunge machen, auch in die ganze Stadt tragen. Möglichst in alle Stadtviertel und an jede Straßenecke.
Jetzt ist euer Name Gemüseheldinnen. Ihr habt ja auch ein Motto, Frankfurt essbar machen. Und du hast ja schon von Permakultur gesprochen. Baut ihr also mehr als nur Gemüse an?
Wir bauen schon hauptsächlich Gemüse an. Wir arbeiten auch mit Obstbäumen und Beerensträuchern. Also in der Permakultur ist es immer wichtig, dass man auch wie so eine Art Grundgerüst von mehrjährigen Pflanzen hat, Bäumen und Sträuchern, weil man nur so eben auch ein lebendiges Ökosystem erschaffen kann. Langfristig würden wir auch sehr gerne noch mit Nussbäumen arbeiten oder auch mit Haselnusssträuchern. Und wir wollen auch gerne mit Getreide experimentieren, weil das ja auch ein wichtiger Baustein ist für unsere Ernährung. Das haben wir uns für nächstes Jahr vorgenommen. Aber wir tasten uns auch so langsam ran, weil man fängt natürlich erstmal an. Und in der Permakultur ist es auch sehr wichtig, dass man erstmal mit einer kleineren Sache anfängt, die dann gut beherrscht und dann weitergeht zur nächsten. Und dem Prinzip folgen wir eigentlich auch.
Ihr konntet ja sogar die Frankfurter Uni für euch gewinnen. Ihr habt ein Pilotprojekt gestartet. Auf 2000 Quadratmetern habt ihr mithilfe von engagierten Studierenden und sogar dem AStA Urban Farming auf dem Campus angelegt. Was kann man sich darunter vorstellen?
Im Grunde ist es das Gleiche. Also es können auch nicht nur Studierende mitmachen, sondern auch GemüseheldInnen und Leute aus der Nachbarschaft. Also wir haben mehrere Familien aus der direkten Nachbarschaft dabei, auch mit Kindern. Und das ist eigentlich ganz schön, dass sich eben so ganz verschiedene Personengruppen dort treffen und zusammen gärtnern. Dieses Gelände ist insofern was Besonderes, als es an einer der meistbefahrenen Kreuzungen Frankfurt sozusagen liegt, an der Ecke Miquelallee, Hansaallee, aber so schön hinter Büschen und Bäumen versteckt, dass man sich trotzdem wie auf so einer kleinen paradiesischen Insel fühlt. Das ist ein ganz wunderbarer Ort geworden. Und da haben wir dieses Jahr auch schon Unmengen geerntet. Also der ist ungeheuer produktiv.
Ja, Gärtnern liegt ja auf jeden Fall richtig im Trend, entweder eben gemeinschaftlich im Urban Gardening oder Urban Farming oder auch daheim. Das kam ja auch natürlich durch Corona, wo die Menschen ja einfach gerne wieder ein bisschen ins Grüne wollten und das vielleicht sogar bei sich daheim im Garten, um dann auch noch die Ernte essen zu können. Habt ihr das auch gemerkt bei eurem Projekt, dass einfach viele Leute ja mitmachen wollten?
Das haben wir extrem gemerkt. Es melden sich pro Tag mehrere Leute, sodass wir teilweise gar nicht wussten, wie sollen wir die alle integrieren, denn die meisten davon wollten auch dauerhaft bleiben. Wir haben tatsächlich eine Warteliste im Moment, weil wir erstmal neue Gärten brauchen, bis wir auch wieder neue Gartenteams bilden können.
Wenn man jetzt nur einen kleinen Balkon bei sich hat und leider keinen Garten in der Großstadt zur Verfügung, was kann man denn tun, um irgendwie ein bisschen Gemüse zum Beispiel auf seinem Balkon anzubauen? Hast du da ein paar Tipps?
Die Basis ist, dass der Balkon viel Sonne hat, über mindestens die Hälfte des Tages. Und dann kann man natürlich auf dem Balkon auch wunderbar Gemüse anbauen. Da gehen die verschiedensten Sachen. Tomaten sind super auf dem Balkon. Am besten natürlich Sachen, die in die Höhe ranken. Dann kann man einfach den Platz besser ausnutzen. Und es ist sowieso sinnvoll, auf verschiedenen Höhen quasi zu gärtnern, einfach damit man den dann geringen Platz möglichst gut ausnutzt.
Okay, und wenn man es dann doch auf die Warteliste bei euch oder bei anderen Urban Farming Projekten geschafft hat, dann kann man sich wahrscheinlich freuen auf nicht nur gemeinsames Gärtnern, sondern auch auf die essbare Ernte.
Ja, definitiv. Das ist so. Also wir haben wirklich viel Ernte dieses Jahr zum ersten Mal, weil wir dieses Jahr auch so richtig tolle sonnige Gärten zum ersten Mal haben. Und jetzt ist es wirklich so, dass wir teilweise dann Erntetage für alle Gemüseheldinnen machen müssen in einem Garten, weil wir die Ernte anders gar nicht wegkriegen oder teilweise machen wir auch einen Stand und verschenken sie an Passanten. Also das ist definitiv so. Aber man hat natürlich auch einfach eine tolle Gemeinschaft. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben super tolle Gartenteams, die gemeinsam die Gärten planen und bewirtschaften. Und ich hätte das wirklich nicht gedacht, aber das ist eine unglaubliche Bereicherung.
Ja, das kann man sich auf jeden Fall bei euch anschauen. Einfach mal vorbeigehen bei den Gemüseheldinnen. Ganz, ganz lieben Dank dir, Juli, für dieses Interview.
Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht.
Danke.
Das war wie immer ein sehr interessantes Interview, wie ich fand, wo wir schon viel über Urban Gardening und Farming gelernt haben. Wir wollen noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, welche Vorteile es eigentlich von dem Gärtnern in der Stadt gibt und warum man das tun sollte. Warum ist das so eine gute Idee?
Ja, einerseits ist es natürlich irgendwie cool, die Hände in die Erde zu graben, Samen zu verteilen, was einzupflanzen und dann richtig stolz wie Wolle zu beobachten, wie das eigene Obst, Gemüse oder die eigenen Kräuter wachsen. Und durch den Anbau von eigenen Lebensmitteln lernt man natürlich auch, die Lebensmittel wieder mehr wertzuschätzen und weiß einfach, wie viel Arbeit das auch ist. Also es hat auch einen Bildungseffekt. Die kleinen und größeren Stadtgärten, die haben sich inzwischen oft zu Räumen des sozialen Miteinanders entwickelt. Also es sind Orte, an denen man neue Leute kennenlernen kann. Man kann sich austauschen und dort treffen eben auch Menschen unterschiedlichster Herkunft und Generationen aufeinander. Es gibt mittlerweile eben richtige interkulturelle Gärten, die den interkulturellen Austausch fördern. Es ist eine Art der Partizipation, also man kann aktiv einen Teil seiner eigenen Stadt mitgestalten. Außerdem hat Urban Farming das Potenzial, Sinne für sozial-ökologische Krisen zu schärfen, eben wie die Umweltkrise. Die Gründe, sich in seinem eigenen Stadtteil zu engagieren und diesen zu begrünen und seine eigene Nahrung anzubauen, sind auf jeden Fall sehr vielfältig und tragen zu einem nachhaltigen Konsum bei. Aber es gibt auch einige Herausforderungen.
Genau. Es ist nämlich natürlich so, dass Urban Gardening auch Zeit erfordert. Ihr könnt also jetzt nicht davon ausgehen, ja, ich melde mich jetzt zu irgendeinem Urban Gardening-Projekt an und dann wächst da mein Gemüse, das sähe ich da einmal aus und dann wächst es da so und dann kann ich das irgendwann essen. Ihr müsst es natürlich auch pflegen, euch drum kümmern und das erfordert Zeit und in einem Gemeinschaftsgarten bringt es natürlich auch Verantwortung mit sich. Man spricht sich dann eben ab, wer kümmert sich um was und dann funktioniert das Ganze natürlich auch nur, wenn jeder seinen Teil auch übernimmt. Dazu muss man also bereit sein, wenn man sich für Urban Gardening interessiert. Und es ist eben auch nur eine Anpassungsstrategie an Ernährungsprobleme und Notstände, die sich durch die Urbanisierung ergeben. Das heißt, Klimakrise und Ernährungssicherheitsprobleme werden nicht allein durch Urban Gardening gelöst werden, sondern es braucht eben auch noch tiefergehende Maßnahmen. Also man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass alle Probleme gelöst sind durch Urban Gardening. Es ist eben eine Strategie, mit den Veränderungen umzugehen, gerade in der urbanen Ernährung. Aber natürlich ist es dann trotzdem notwendig, auch noch weitere Maßnahmen zu ergreifen. Damit wird es Zeit für unsere Take-Home-Messages, die wie in jeder Folge nochmal auf den Punkt bringen, was ihr beim Thema Urban Gardening und grüne Stadt für Möglichkeiten habt, euch einzubringen.
Viel Grün in der Stadt tut gut. Ihr könnt einen Beitrag dazu leisten, indem ihr Balkone oder Terrassen begrünt oder der Natur in eurem Garten viel Freiraum lasst.
Statt Steinen im Vorgarten pflanzt lieber ein paar Sträucher oder sät eine Blumenwiese aus, denn das hat einen positiven Effekt auf die Artenvielfalt, die CO2-Kompensation und die Kühlung des Stadtklimas.
Für eure kleine grüne Oase auf dem Balkon eignen sich Pflanzen, die in die Höhe wachsen oder vertikale Beete.
Wenn ihr selbst keinen Balkon oder Garten habt, findet ihr unter urbane-gärten.de ein Urban Gardening-Projekt in eurer Nähe.
Selbst angebautes Gemüse und Obst verkürzen Transportwege und fördern den Austausch mit den Menschen in deinem Viertel. Außerdem lernst du etwas über den Anbau und kannst Lebensmittel wieder mehr wertschätzen.
Lasst die PolitikerInnen wissen, dass euch eine grüne Stadt wichtig ist. Sucht den Austausch auf Veranstaltungen oder schreibt PolitikerInnen zum Thema grüne Stadt an.
Das war's leider auch schon mit dieser Folge. Das war die vorerst letzte Folge unseres Podcasts. Und ich muss schon sagen, ich bin fast ein bisschen traurig, dass es jetzt rum ist. Wir danken euch, dass ihr dabei wart. Und außerdem möchten wir uns auch bedanken bei all unseren InterviewpartnerInnen, die uns ihre Expertise in ihrem Feld zur Verfügung gestellt haben.
Wir hoffen, ihr konntet in unserem Podcast viel lernen und Inspiration für euren Alltag mitnehmen. Empfehlt uns gerne weiter, wenn euch der Podcast gefällt. Und schaut auch noch in die Shownotes. Da haben wir euch wie immer viele spannende weiterführende Links zusammengestellt. Heute findet ihr zum Beispiel einen Urban Gardening Guide für Frankfurt, unter anderem auch den Link zum aktuellen Buch mit dem Titel Urban Farming von den GemüseheldInnen, die ja heute bei uns zu Gast waren, und viele weiterführende Links und Tipps.
Und damit sagen wir Tschüss und viel Spaß beim Umsetzen der nächsten Nachhaltigkeitsidee.
Danke fürs Zuhören!